Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Dann möchte ich mit euch eigentlich einen ziemlich direkten Einstieg machen in einen Bibeltext, der sehr zentral ist im Neuen Testament, der einen ganz wichtigen Schlusspunkt setzt im Matthäusevangelium und den viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Und ich möchte euch diesen Text gleich mal vorlesen. Normalerweise wird er ab Vers 18 vorgelesen. Es ist der Missionsbefehl, wird dieser Text auch genannt, aus Matthäus Kapitel 28. Und normalerweise geht es ab 18 los, aber ich möchte die zwei Verse davor, das Vers 16 und 17, auch ganz bewusst dazu nehmen, weil ich glaube, sie enthalten etwas, das super wichtig ist für uns, damit wir den Rest des Textes auch so richtig gut aufnehmen können. So, ich lese heute aus der Elberfelder Übersetzung, haltet euch fest. Da steht, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren oder zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Große letzte Worte, würde ich mal sagen, in diese Kategorie fallen diese Worte von Jesus hinein. Und es ist ein großer Auftrag. Man könnte auch sagen, so wie es in der Telegram-Aussendung schon zu sehen war, es ist eine Mission Impossible. Weil das ist ja wirklich, also er spricht zu 11 Jüngern und sagt, erreicht's die ganze Welt. So, total selbstverständlich. Ich meine, klar, es sind Zusätze dabei. Mir ist alle Macht gegeben, ich bin bei euch, aber trotzdem, der Auftrag ist enorm. Also ein richtiger großer Auftrag. Und weil dieser Auftrag so groß ist und Jesus so wichtig ist, ist das unter anderem auch ein Grund dafür, warum wir vielleicht, ich habe letzte Woche ein interessantes Gespräch gehabt mit einem von euch, warum wir manchmal vielleicht gar nicht so viel auf das schauen, was da draußen passiert in unserer Welt, was ja enorm viel ist. Wenn man sich schaut, 2000 Jahre nach Jesus sind wir jetzt, und was da alles passiert ist in diesen 2000 Jahren. Und ich glaube, es ist immer so eine Gratwanderung, die Balance zu halten, nicht das, was passiert in der Welt, aus dem Blick zu verlieren, aber gleichzeitig auch fokussiert zu bleiben auf das, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Menschen zu Jüngern machen. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch wenn wir zum Beispiel diese Situation jetzt ansehen mit Israel und Palästina, weil ich glaube, die Fronten sind so verhärtet zwischen diesen Völkern, weil die Herzen so verhärtet sind. Da ist so viel aufgestaute Wut und Hass. Und genau die entlädt sich jetzt. Diese Wut und dieser Hass entlädt sich jetzt. Und so schlägt man erbarmungslos aufeinander ein, weil man so harte Herzen hat, weil man so viel Wut in sich trägt und so viel erlitten hat durch den anderen. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Und es ist, ich glaube, man müsste wirklich mit beiden Seiten mal reden, um es besser zu verstehen. Und ich glaube, dieser Konflikt, wie Silvia auch gebetet hat, er lässt sich nicht durch Gewalt lösen. Weil das wäre ja schon gelöst dann, war ja schon viel Gewalt da, oder? Ich glaube, er lässt sich nur lösen, dieser Konflikt, wenn Herzen anfangen, sich zu verändern. Wenn plötzlich harte Herzen anfangen, weicher zu werden und man bereit ist, aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, das kann eben nur letztendlich das Evangelium Jesus selbst erreichen. Darum ist dieser Auftrag so wichtig. Darum ist er so zentral. Und wenn wir dann das Neue Testament auch lesen zum Beispiel, dann sehen wir, Abschnitte, wo es dann heißt, ja, in Christus, da sind diese ganzen Schranken auf einmal niedergerissen. Da ist nicht mehr Jude und Grieche und der und der und die und der. Nein, wir sind eins in Christus. Wir können aufeinander zugehen und plötzlich wird alles anders. Plötzlich wird alles anders mit Jesus in der Mitte. Und darum ist dieser Auftrag der Auftrag der Gemeinde. Der Fokus. Das, worum es Jesus geht. Darum diese letzten Worte von Jesus an seine Jünger. Schauen wir uns den Text noch genauer an. Ich habe einiges vor, das heißt, ich werde da jetzt das Tempo erhöhen. Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das ist ein interessanter Vers, vor allem das, was ich unterstrichen habe. Die 11. Alle, ihr seid ja, viele von euch sind totale Bibel-Insider. Ja, was stimmt da nicht? Genau, da fehlt einer. Da ist einer abhanden gekommen, es waren 12, mit Jesus plötzlich sind es nur noch 11. Und ich finde es interessant, dass das hier Erwähnung findet. Das ist einfach, da steht's. Und das zeigt mir auch, selbst Jesus, ihm ist jemand abhanden gekommen. Krass, oder? Und darum ging es auch so ein bisschen in 2 Wochen. Wir haben uns mit dieser Geschichte von dieser verrückten Frau beschäftigt, die Jesus mit so einem furchtbar teuren Öl übergossen hat. Und kurz darauf ist dieser 12. gegangen. Er hat gesagt, ich check aus und ich wende mich gegen Jesus, weil das ist nicht mehr mein König. Also er hat nicht das gefunden, was er gesucht hat, dieser 12. und ist woanders hingegangen. Und das kann jedem von uns passieren, dass wir nicht mehr das finden, was wir uns erwarten bei Jesus, dass er nicht mehr alles ist für uns und wir wenden uns ab und wir gehen weg. Krass, aber es ist so. Und Jesus sagt doch, ganz klar, du kannst nicht 2 Herren dienen. Du wirst immer den einen lieben und den anderen wirst du hassen und betrügen. Du kannst nur einen Herrn haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht übersehen. Und dann kommt der nächste Vers, der Trost hineinbringt. Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Auch wieder. Hier ein sehr interessanter Nebenzusatz. Ja. Einige aber zweifelten. Finde ich interessant, weil es sind wie viel? 11. Mathematik, höhere Mathematik. Ich bin froh, dass es eine einfache Rechnung ist, weil ich bin echt nicht gut. 11 Leute. Und da steht, einige zweifelten. Wie viele Maximum oder Minimum sind es? 2. Minimal, also mindestens 2 von den 11 haben gezweifelt. Und das muss man sich vorstellen. Es sind die, also die 11 von den 12, das sind die, die am meisten mitbekommen haben von all dem, was passiert ist mit Jesus, inklusive seiner Auferstehung. Und da steht, einige aber zweifelten. Und das ist, finde ich, Balsam auf unsere manchmal zweifelnden Seelen. Das ist gute Botschaft. Es ist die Botschaft, du kannst Jesus nachfolgen, auch wenn Zweifel da sind in deinem Leben. Du kannst dich mit einklinken und sagen, Gott, ich möchte mitmachen bei deinem großen Auftrag, auch wenn ich mich sehr unfähig fühle, auch wenn ich sehr zweifelnd mich oft fühle, aber du kannst mich trotzdem gebrauchen. Das Wichtigste ist, dran zu bleiben, bei diesem Jesus zu bleiben, einer der 11 zu bleiben. Und es geht nicht darum, zweifelsfrei zu sein. Das ist gute Botschaft, oder? Kann ich irgendwo von irgendwem ein Amen? Danke. Aber es ist so, oder? Es ist schon gute Nachricht. Du musst nicht zweifelsfrei sein. Ein paar waren denen war es klar und zack, die hauen sie hin und so. Und das denkst du vielleicht auch manchmal am Sonntag. Ja, wow, wie die am Beten und sind sie sicher und so. Ja, es wechselt ja auch manchmal. Also ich kenne das. Phasen des Zweifels, Phasen des Glaubens. Beides ist irgendwie immer wieder da. Bleib dran. Bleib dran. Das ist das Wichtigste. Und nicht das, dass du keine Zweifel hast. Zweifel disqualifizieren dich nicht in der Nachfolge. Entscheidend ist, dass du dranbleibst. Und jetzt, ich glaube, damit hat Jesus eine wichtige Basis gesetzt, um dann überzugehen zu dem richtig kernigen Teil. Ja. Aber wir arbeiten uns immer noch hin. Vers 18. Und dann sagt Jesus, oder beziehungsweise er tut etwas, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist eigentlich auch noch sehr seelsorgerlich, wenn man so sagen kann. Mir ist hier das erste Mal aufgefallen, drum Elberfelder in dem Fall, hier steht er, er redete und dann erst sprach er. Fällt sich auf? Also das ist interessant. Und vorher war das mit den Zweifeln. Ich glaube, das hängt zusammen. Also er geht, denke ich, ganz besonders vielleicht auf die ein, die diese Zweifel hatten. Und er redet mal mit ihnen. Und dann kommt diese Ansage, wahrscheinlich ganz besonders zu den Zweiflern: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ist okay, wenn ihr zweifelt. Ist okay, wenn Schwierigkeiten da sind. Ist okay, wenn die Welt scheinbar den Bach runtergeht. Weil mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was für ein Trost. Und ich glaube, den brauchen sie, diese Hoffnung brauchen sie und diese Hoffnung brauchen letztendlich auch wir. Dass wir wissen, okay, die Umstände sind schlecht, trotzdem, Jesus sagt, ihm ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Ihm entgleitet die Kontrolle nicht. Sie haben ja auch Verfolgung erlebt, die waren verfolgt. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ganz wichtige, wichtige Worte, bevor Jesus zu diesem Auftrag kommt. Er setzt ein Fundament, er legt die Basis, er sagt, Zweifel ist okay, bleib bei mir, ich bin bei euch. Und dann kommt Vers 19 bis zum ersten Teil des Vers 20 lese ich. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren bzw. zu halten, was ich euch geboten habe. Und das ist wieder so ein Text wie der, den wir vor circa 4 Wochen angesehen haben im Judasbrief, wo quasi eine Hauptaufforderung drin ist und dann sind noch Zusätze, die sagen, wie wird diese Hauptaufforderung umgesetzt. Habt ihr euch markiert? Also die Hauptaufforderung ist hier, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und die Zusätze, wie soll das geschehen, sind, indem ihr sie tauft und dann, indem ihr sie lehrt, alles zu halten. Das sind die Wies zu dem Was. Okay, ist das nachvollziehbar? Macht den Auftrag allerdings nicht leichter, muss man auch ehrlich dazu sagen. Weil es wurde auch schon teilweise falsch verstanden in der Kirchengeschichte, so quasi, ja, taufen, passt schon, und ist schon Christ, tada. Wie gut hat das funktioniert? Gar nicht. Genau, also man darf das nicht umdrehen, sondern es muss Verkündigung geschehen, damit Menschen verstehen, was ist die Botschaft. Sie müssen selbst sagen, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ja, ich möchte mich auf seinen Namen taufen lassen. Ja, ich möchte hören, was er sagt und ich möchte es tun. Das bedeutet, es Jünger zu sein. Und viele Kirchen lösen das dann so, also hier steht ja, geht hin zu allen Nationen, macht sie Jüngern. Da suchen wir uns ein paar, die willig sind, die so verrückt sind, irgendwo hinzugehen in die Welt, so wie die Familie die nächste Woche kommt. Und wir unterstützen die mit Geld und machen so ein Hackerl. Passt, Auftrag erledigt. Aber wir merken irgendwie, ich glaube, das betrifft uns vielleicht doch ein bisschen mehr auch uns selbst. Es ist nicht etwas, das wir einfach so weiter delegieren können und wer anderer erledigt. Weil geht hin in alle Welt, geht zu allen Nationen, es beginnt letztendlich vor unserer Haustüre. Alle Welt. Es gibt so viele Menschen in unserer Region, die, wenn sie erklären sollten, ja, was ist die gute Nachricht von Jesus? Erklärst du mir. Ja. Also da ist ein Vakuum, auch bei uns. In unserer Nation und alles ist viel internationaler. Alle Nationen sind überall inzwischen. Also alle Nationen beginnt vor der Haustüre. Und komischerweise, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, zumindest heute um 5 vor 10 haben wir mal gedacht, wo sind sie, die Leute? Wo sind sie, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte mich taufen lassen und ich möchte alles tun, was er gesagt hat. Waren jetzt nicht so die Scharen an Leuten, die da irgendwie die Tür eingerannt haben oder so, ja? Das ist gar nicht so ein Selbstläufer scheinbar. Wie packen wir es an, ist die Frage. Jetzt wird es ein wenig praktischer und auch gehen wir ein bisschen in die Geschichte rein. Die große Frage ist, wie packen wir das an? Wie soll es funktionieren? Und wenn ich richtig verstehe, was Jesus sagt, dann gibt er uns einen ganz krassen Hinweis, ganz am Anfang von Vers 19. Geht. Ah, okay, geht. Also das hat etwas zu tun mit Gehen, mich in Bewegung setzen. Und wie kann dieses Gehen aussehen? Ich glaube, das ist immer sehr abhängig von unserer Zeit, in der wir leben, von der Kultur, in der wir leben, der Umgebung, in der du lebst und. Und mir ist da ein interessantes Beispiel dazu eingefallen aus der Geschichte der Freien Christengemeinden in Österreich. Und zwar fast genau auf den Tag genau, vor 2 Jahren war die 75-Jahr-Feier von den Freien Christengemeinden in Österreich, abgekürzt FCGÖ. Freie Christengemeinden in Österreich. Das war ein bisschen Schaum gebremst, weil wir noch in der Corona-Zeit drin waren. Und da gab es eine Feierlichkeit im Brucknerhaus in Linz. Und man sieht da viele leere Plätze. Also wenn du nicht da warst, dann hast du was verpasst, weil es war wirklich eine geniale Zeitreise, auch im Lobpreis. Man hat die Entwicklung von 75 Jahren des Lobpreises gesehen, wie sich Texte und Musik verändert haben. Das war mega, richtig cool, ganz interessant. Und dann, wenn wir ein bisschen reinzoomen, danke Mario, auf diesem Bild ist Pastor Martin Grisswelder zu sehen bei dieser Präsentation und er gab einen Einblick in die Jahre, unter anderem in die Jahre 1946 bis 1952. Und das war wirklich eine Zeit, hier steht die Erweckung. Das war die Nachkriegszeit, alles lag in Schutt und Asche, überall Flüchtlingsströme. Die Nachkriegsjahre waren speziell. Wie haben die Jünger gemacht damals? Das möchte ich, der Martin hat es dann so erzählt. Ein Trompeter der Gemeinde, der Bruder Haselauer, ging auf die Straßen und Plätze und zu den Flüchtlingslagern, spielte ein Stück auf der Trompete, machte eine Menschentraube, bildete sich, machte eine kurze Ansage, dann und da und, do und dort ist eine Versammlung und dann war diese Versammlung voll mit Menschen. Der Prediger hat sich hingestellt, hat das Evangelium den Menschen gepredigt, hat eingeladen, dieses Evangelium für sich anzunehmen und Menschen, viele Menschen haben reagiert, haben eine Entscheidung getroffen, ja, ich möchte diesem Jesus folgen. Und ich lasse mich taufen und ich komme wieder zu den Gottesdiensten und ich komme zu den Stubenversammlungen, so hieß es damals, Stubenversammlung. Und wir lesen gemeinsam in der Bibel. Ich komme zu der Gebetsversammlung und so wurden die Menschen Teil der Gemeinde. Krass, hm? Interessant. Nicht ganz. Zum Teil, aber nicht ganz so einfach war es dann, wenn die Geschichte weitergeht. Ich möchte euch vorlesen aus dem 50 Jahre FCGÖ-Buch. Das heißt, eine Bewegung stellt sich vor. Hunderte gläubig gewordene haben sich in den Jahren, das ist jetzt von den Linzern, das sind ja unsere Freunde, gute halbe Stunde entfernt von hier, denen wir so viel zu verdanken haben und wo wir und ihr hoffentlich immer darum betet, dass Gott diese Gemeinde segnet. Alle sagten Amen. Amen. Ja, genau. Haben wir manchmal schon vergessen, gell? Hunderte gläubig gewordene haben sich in den Jahren 1947 bis 1952 taufen lassen und die Gemeinde ist sehr schnell gewachsen. Dann kamen die Jahre 1953 bis 1957, also 4 Jahre, wo ca. 220 Geschwister und Leiter in verschiedenste Länder und Kontinente ausgewandert sind. Da begann für die Gemeinde Linz eine schwierige Zeit, da doch ca. 75% der Geschwister, hauptsächlich junge, kinderreiche Familien, in alle Welt auswanderten. Oha, okay, jetzt stellen wir gerade vor, 75%. Okay, wir können zurückgehen in unsere alten Räumlichkeiten. Einige Jahre, also 10 Jahre später, wurde ein eigenes Missionszelt selbst angefertigt und in den Sommermonaten in Linz und Umgebung, aber auch in anderen Bundesländern des Landes für Evangelisationen eingesetzt. Viele Menschen haben sich bei diesen Veranstaltungen bekehrt, wurden getauft und in der Gemeinde verankert. So ist die Gemeinde langsam, aber kontinuierlich gewachsen. Neue Schwerpunkte wurden auf Kinder- und Jugendarbeit gelegt. Der Herr hat diese Dienste gesegnet und dadurch einen gesunden und starken Unterbau der Gemeinde geschenkt. Also wir sehen, jede Zeit hat auch ihre ihrer Wege, wie können wir Jünger machen? Trompete und Missionszelt. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gut funktioniert in unserer Zeit. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Wege, wie wir in unserer Zeit Menschen erreichen können. Und es geht auch darum zu sagen, Gott, zeig uns deine Wege. Gib du uns die Weisheit, gib du uns neue Ansätze, die Menschen zu erreichen mit der guten Nachricht. Was passt zu unserer Zeit? Ich sehe mal zwei große Herausforderungen unserer Zeit. Es gibt wahrscheinlich noch viele mehr. Aber ich möchte euch kurz zwei Herausforderungen unserer Zeit, die mir eingefallen sind, präsentieren. Das eine ist, ich nenne es Überfluss trotz Krisen. Wir leben in krisenhaften Zeiten, aber trotzdem muss man schon auch ehrlicherweise sagen, bei uns in Österreich, es geht uns immer noch ziemlich gut. Und ich glaube, solange es uns gut genug geht, ist die Offenheit oder das Bedürfnis zu fragen, was ist der Sinn, ja, was ist mit Ewigkeit, eher begrenzt, eingeschränkter. Wir sind so beschäftigt. Heutzutage über Tod und Ewigkeit zu sprechen, das fällt fast unter die Kategorie Ruhestörung. Ja. Man kann da nicht einfach so einfach über solche Dinge reden. Denn es gibt so viel zu tun und zu konsumieren. Und selbst wenn du als Kirche ein großartiges Angebot hast, heißt es noch lange nicht, dass die Leute kommen werden. Weil es gibt noch viel Großartigeres. Man kann so viele Dinge machen und ich kenne es in meinem eigenen Leben. Es gibt so viele großartige Dinge. Toll. Womit man sich alles beschäftigen kann. Es gibt unzählige Alternativen, wie man seine Lebenszeit verbringen kann. Also das ist ein Faktor, denke ich. Und das Zweite ist, also das komplette Gegenteil von Nachkriegszeit. Ja, kompletter Mangel, nichts. Ja. Kirche und christlicher Glaube hat für viele, das ist das Zweite, jegliche Bedeutung verloren. Warum sollte man da überhaupt hingehen in die Kirche? Die rauben mir meinen Schlaf. Sonntagvormittag, ja, oder? Wer geht da hin? Was bringt mir das? Laut einer aktuellen Studie, die ist ganz aktuell von diesem Jahr, da gibt es diese Studie, wo die Gesellschaft in 10 Gruppen geteilt wird. Klingt schlimm, aber wir müssen uns dem stellen. Es gibt einfach gesellschaftliche Gruppen, ja, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und darum finde ich auch Gemeinde extrem cool, weil wir haben viele verschiedene Gruppen hier in der Gemeinde. Einiges decken wir nicht ab, aber wir haben, glaube ich, mehr vertreten als vielleicht viele andere Vereine, wo es eher so vielleicht eingegrenzter ist. Und das ist das Schöne auch von Gemeinde. Und von diesen 10 Gruppen hat man festgestellt, inzwischen sind nur noch 2 Gruppen, die sagen, ich kann mich irgendwo so ein bisschen mit, oder ich kann mich identifizieren mit Kirche und mit den christlichen Werten. 2 von 10. Das ist schon krass. Und diese 2 Gruppen machen ca. 21% der Bevölkerung aus. Jetzt könnte man sich denken, naja, ist eh noch einiges. Ja. Die Schwierigkeit ist, bitte nehmt es mir nicht übel, ältere Glaubensgeschwister, aber die meisten dieser 21% sind 65+. Das heißt, es wird noch deutlich weniger werden, dass Leute sagen, ich identifiziere mich mit Kirche und christlichem Glauben. Also da sind wir noch, da kommt einiges auf uns zu. Das heißt, die Perspektive, in Österreich zu Jüngern zu machen, ist eher bescheiden. Aber, und das können viele von euch wahrscheinlich bestätigen, es gibt trotzdem so viele Menschen in unserem Land, die glauben, da ist ein Gott. Die glauben, es gibt eine übernatürliche Welt. Aber was, wo, wie, warum, ist irgendwie offen. Ja? Aber es ist grundsätzlich schon eine Offenheit da. Zum Beispiel aus 2017 habe ich was herausgekramt. Da war eine Umfrage, 400 Leute haben teilgenommen und 57% der Leute, die da mitgemacht haben, haben gesagt, sie glauben an Schutzengel. Das ist mehr wie die Hälfte, glauben an Schutzengel. Das ist interessant. Ich glaube auch an Schutzengel. Das ist biblisch. Es gibt Engel, aber die schauen nicht so aus wie die Barockengel. Die schauen ganz anders aus. Die schauen so aus, dass wenn du die siehst, was selten vorkommt, am Boden liegst und dich verzupfst. So schauen die aus. Also, das ist schon interessant. Also, Kirche eher nicht, nein, aber da ist was. Und jetzt möchte ich euch was zeigen, was sehr interessant ist. Stellt euch vor, es gibt eine Kirche, die heißt die A-Kirche. Wer kennt das A-Team? Genau. Das ist ungefähr so. Das ist voll ein cooles Team und das ist voll der coole Evangelist und so. Also jemand, der auf der Straße preacht und der hat ein Team und so. Und die schaffen es tatsächlich im Jahr, oben, man kann es leider nicht gescheit lesen, pro Monat 10 Taufen. Also sie machen 10 Jünger pro Monat. Das macht im Jahr wie viel? 120, genau. Pro Jahr 120. Und jedes Jahr machen die das wieder. 120, nächstes Jahr 240, 360. Im 10. Jahr sind es bereits 1200, was für Österreich Erweckung heißt und Megachurch. Ja. Dann wird so richtig weitergebuttert. Und dann nach 20 Jahren sind es 2400 Leute. Preis den Herrn, Halleluja, wir sind alle zufrieden, oder? Ja, das ist die A-Kirche. Die legt echt vor. Und dann kommt die M-Kirche, die startet, die heißt M wie Multiplikation, die macht es irgendwie ganz anders. Die, im ersten Jahr ist einer da und der gibt seinen Glauben weiter, erzählt jemand anderen, was bedeutet es, Jesus zu folgen und tauft diese Person. Im zweiten Jahr sind es zwei. Und die zwei machen wieder das Gleiche. Geben es weiter, 1:1. Und es kommt wieder zu einer Taufe, aber in dem Fall 2 Taufen, weil ja beide das machen. Und dann kommt es immer zu einer Verdoppelung. Nach 10 Jahren geht die Verdoppelung so weit, dass 512 Leute da sind. Die Leute von der A-Church sagen, haha, da nicht die richtige Strategie. Die M-Church-Leute machen einfach weiter und denken, na, das passt schon. Und plötzlich, nach 2 Jahren, im 12. Jahr, auf einmal, da habe ich was falsch kopiert, oder? Nein. Okay, na, stimmt schon. Genau. 12 Jahre, auf einmal sind es 2048 Leute in der M-Church und sie haben plötzlich einfach die A-Church überholt. Ja. Also ist natürlich, bitte nehmt es nicht übel, wir sind natürlich nie Konkurrenz, ja, wird man nie machen als Christen und so weiter. Und plötzlich, wenn man dann sieht, nach 20 Jahren sind es über 500.000 Leute, die so zu Jüngern gemacht wurden. Oh, aha, A-Church, M-Church. Also was mir dieses, ich weiß, sehr theoretische, mathematische Bild einfach zeigt, ist, genau, jemand zeigt eine exponentielle Kurve, das ist exponentiell, exponentielles Wachstum. Es geht langsam los, aber immer durch die Verdoppelung geht es irgendwann, stell dir vor, 500.000 verdoppeln sie im Jahr 21, das sind 1 Mille plus, ja, krass. Aber es zeigt einfach, Gemeindebau und Jünger machen, so wie Jesus, glaube ich, sich das auch vorgestellt hat, ist weniger Addition, sondern Multiplikation. Er hat nicht nur gesagt, nur die was nicht gezweifelt haben, von euch 11, die anderen zwei oder drei, sondern alle, ihr 11, ihr sollt Jünger machen, jeder von euch. Ihr sollt Jünger machen und den Jüngern gleich sagen, wenn du Jünger bist, dann solltest du auch andere zu Nachfolgern von Jesus machen. Das ist ganz normal. Und das ist ja auch das, was wir in der Familie machen. Silvia und ich haben nicht die Kinder bekommen und so quasi fix mit der Vorstellung, ja, das ist so Ende jetzt. Also wir haben 3 Kinder und die werden keine Kinder mehr kriegen. Nein, wir sind fix davon ausgegangen, die werden auch wieder Kinder bekommen. Irgendwann gibt es da wahrscheinlich Enkel. Krass, oder? Und genauso ist es eigentlich auch mit Jünger machen. Das ist das, was, glaube ich, auf Gottes Herzen ist. Von ganz Beginn der Bibel sehen wir, Jesus hat geschaffen und dann sollte Vervielfältigung geschehen. Mir ist bewusst, Leute gehen weg und das sind Zahlenbeispiele. Und nicht jeder schafft es, ja, in einem Jahr einen Jünger machen und so weiter. Aber selbst wenn es 3 Jahre dauert, großartig, großartig. Weil wer weiß, vielleicht ist diese Person, wo du dich 3 Jahre dann investiert hast, der nächste Reinhard Bonke. Dann geht's ab. Versteht ihr? Also um das geht's ja. Björn Lüttke, der ein Deutscher ist und in Südfrankreich Gemeinde baut, mit einigen Leuten, die aus Zwettl kommen, er hat mal gesagt, die wichtigste Zahl ist 1. Wir brauchen Jünger, die einen zum Jünger machen, einen anderen zum Jünger machen, der wiederum einen zum Jünger macht. Wir brauchen Hauskreise, Kleingruppen, die eine andere Kleingruppe starten, die wiederum eine Kleingruppe startet. Wir brauchen Gemeinden, die eine Gemeinde startet und diese Gemeinde startet wieder eine Gemeinde. Das ist eigentlich gar nicht so ein kompliziertes Konzept, wenn man so drüber nachdenkt. Nur man muss es irgendwo in sein Herz reinfallen lassen. Und es bedeutet auch, wir sind gesandt, du bist gesandt. Wenn du kein Nachfolger von Jesus bist heute Morgen und bist da, dann bist du total aus dem Schneider. Du kannst dich voll entspannen. Aber du musst dich natürlich fragen, ja, welchem König folge ich? Wem folge ich nach? Was ist der Sinn des Lebens? Also du hast viele große andere Fragen, mit denen du dich beschäftigen musst. Aber da bist du draußen. Ist okay, ja. Aber stell dich diesen anderen großen Fragen. Wer ist dieser König in deinem Leben? Wem folgst du nach? Wem dienst du? Aber alle anderen, die Frage ist an dich und an mich, bin ich dabei? Bin ich dabei? Mache ich mit? Erkenne ich, dieser Auftrag Jesu an seine Elf ist ein Auftrag, der jetzt letztendlich mir in die Hände gefallen ist. Und wo ist ganz praktisch, wo sind die Leute, wo ich jemand vielleicht entdecke, der Interesse hat, Jesus nachzufolgen, mehr über ihn lernen will? Und diese Person nehme ich an der Hand und helfe und erkläre, was bedeutet es, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Und ich glaube, das ist eben die große Chance auch in unserer sehr individualistischen Gesellschaft. Weil wir sind auch sehr verschieden, wie ich bereits gesagt habe, und das ist die große Chance. Weil du hast Bekannte, Freunde, Verwandte, die mir völlig unbekannt sind und umgekehrt. Und das ist eine Riesenchance. Da ist unendlich Potenzial. Und ich glaube, Gott möchte das einfach auch heute Morgen neu in uns einfach entzünden und uns zeigen, ja, ich bin ja mit euch. Zweifeln ist okay, ich bin mit euch. Aber dieser große Auftrag, er ist nicht irgendwie abgelaufen und 2000 Jahre alt und dadurch nicht mehr wichtig, sondern er möchte uns gebrauchen, um diese Herzensveränderung in unsere Welt hineinzutragen, die wir so dringend brauchen. Weil wir sehen, die Leute strömen nicht von allein hier rein, wie es jetzt zum Beispiel in der Ukraine. Wir haben diese Woche auch gehört von Leitern aus der Ukraine, die einfach gesagt haben, es ist schrecklich, dieser Krieg. Aber sie haben zum Beispiel als Organisation täglich mit 25.000 den Zugang zu 25.000 Menschen, Flüchtlingen, die aus den Kriegsgebieten ins Landesinnere flüchten und die ganz anders reagieren und die einfach wirklich viele Fragen haben und die viel Not auch haben, denen praktisch geholfen wird, aber denen auch das Evangelium und neue Hoffnung gebracht wird. Und er hat gesagt, betet nicht nur für Frieden, sondern betet eben für Veränderung des Landes. Weil Ukraine hat schon wirklich ganz, ganz viele Probleme gehabt vor dem Krieg mit Korruption. Und Korruption beginnt wo? Im Herzen. Und das wird nur aufhören, wenn mehr und mehr Menschen veränderte Herzen haben. Dann wird dieses Land aufblühen. Und er hat gesagt, er wünscht sich, dass seine Nation so wird wie Korea, Südkorea, wo auch ganz viele Menschen die Christus kennengelernt haben. Eine riesige Erweckung, gibt es ganz viele Christen und Korea ist ein so hochentwickeltes Land jetzt, weil hier beginnt es. Ja. Was für ein Segen für dieses Land. Jesus sagt, geht und macht. Geht und macht zu Jüngern. Dieser Auftrag ist total zeitlos. Und wo ist dein Feld? Überleg, wo kannst du hingehen? Wo bist du hingesetzt, um zu Jüngern zu machen? Und ich glaube, das wird uns noch länger beschäftigen. Wir wollen da wirklich uns als Gemeinde auch neu damit beschäftigen und auch ein bisschen mehr zu einer M-Church werden. Ja. Einer Kirche, die nicht additiv denkt, sondern multiplikativ denkt. Wo kannst du was weitergeben, was wieder wer anderer weitergibt? Das muss so Klick machen bei uns, glaube ich. Und da haben wir noch einiges vor uns. Aber es ist okay, weil Gott ist mit uns. Abschluss, der letzte Teil. Und hier ist wieder Trost. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie ist Jesus bei uns? Durch seinen Geist. Wenn du die Apostelgeschichte liest, die Fortsetzung der Evangelien, siehst du, er hat gesagt, macht's mal gar nichts, bevor ihr nicht erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Ihr braucht seine Kraft, ihr braucht seine Weisheit, ihr braucht seine Liebe. Und dann geht's. Und das ist das, was wir jetzt auch tun wollen. Wir wollen uns ausrichten auf Gott und sagen, Gott, wir brauchen deinen Geist. Aber wir danken dir, dass du versprichst, du bist immer bei uns. Wir danken dir dafür. Und wir anerkennen, du hast alle Macht im Himmel und auf Erde. Das ist unsere Hoffnung. Darauf setzen wir. Also es ist großartig, mit Jesus sein zu dürfen. Er gibt uns nicht nur ein Mission Impossible und dann fertig, sondern er lässt uns nicht im Stich. Er ist bei uns und er möchte uns gebrauchen. Er ist da. Ich möchte euch bitten, lasst uns gemeinsam aufstehen. Lobpreisteam, macht ihr euch bereit. Wir wollen einfach eine Zeit nehmen, wo wir Gott begegnen, wo wir sagen, okay, wir lassen uns neu rufen von dir. Wir anerkennen, dass es nicht nur Spezialistenjob ist, Jünger zu machen, sondern dass es eigentlich jeder von uns, der Jesus bereits nachfolgt, einfach machen kann. Und gebrauche uns dafür, lieber Gott. Jesus, ich danke dir, dass du auch zu uns gesprochen hast durch diese Worte. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und die Herzen öffnest vor allem. Gib uns ein großes Herz für die Menschen, denen wir begegnen. Zeig du uns die Leute, die Hunger haben nach dir, die ein Verlangen haben, dich kennenzulernen. Und gib uns die Weisheit, wie wir sie zu Jüngern machen können, wie wir sie ermutigen können, dich kennenzulernen, Jesus. Und wir danken dir einfach für alles Gute, das du in unser Leben hineingelegt hast. Und wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist. Er macht den Unterschied. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Gib uns neu deinen Geist, damit wir gute Werkzeuge sind in deiner Hand. Damit wir dir dienen mit Exzellenz. Damit wir dir dienen vor allem mit ganz viel Liebe. Weil das macht den Unterschied. Herr, ja, und wir beten auch nochmal abschließend für die Gemeinden in Palästina und für die Gemeinden in Israel, dass sie, diese Geschwister, diese unsere Glaubensgeschwister, die an dich glauben, Jesus, dass sie einen Unterschied machen, da wo sie jetzt sind. Dass sie hell leuchten, dass sie hell strahlen für dich. Dass sie die gute Botschaft der Versöhnung, die von dir kommt, dass sie das weitergeben, da wo sie sind. Und dass du sie auch beschützt, Herr. Dass du sie bewahrst vom Bösen. Dass du ihnen Stärke und Liebe gibst in einer schrecklichen Situation. Herr, und wir danken dir, dass wir in so einem sicheren und guten Land leben dürfen, Herr. Aber lass uns nicht daran festhalten, lass uns nicht daran festkrallen, so als wäre es unser Eigentum oder hätten wir uns das erarbeitet. Es ist Gnade. Wir geben dir den Dank dafür. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.